Я лотос Всевышний. Манудзяга. Er stirbt, wird er als tot bezeichnet. Doch wenn er wieder in einer feindschaftlichen Form erscheint, die unseren gegenwärtigen Augen vielleicht nicht sichtbar sein mag, aber trotzdem anders, wird solch ein toter Körper als Geist bezeichnet. Geister sind immer schlechte Elemente und versetzen andere in Angst und Schrecken. In ähnlicher Weise bringen die geisterhaften Nicht-Gottgeweihten, die weder die reinen Geweihten noch die transzentralen Bildgestalten in den Tempeln achten, die Gottgeweihten ständig in beängstigende Lagen. Der Herr nimmt niemals von solch unreinen Geistern eine Opferung entgegen. Es gibt ein Sprichwort, dass man zunächst den Hund der Geliebten lieben sollte, bevor man der Geliebten selbst seine Liebe zeigt. Ebenso kann man auf die Stufe eines reinen Gottgeweihten gelangen, wenn man einem rein geweihten des Herrn ernsthaft dient. Es ist daher die erste Voraussetzung im hingebungsvollen Dienst des Herrn, dass man der Diener eines rein Gottgeweihten wird. Und diese Bedingung ist erfüllt, wenn man, wie es hier heißt, den Staub von den Lotusfüßen eines rein Gottgeweihten, der seinerseits einem anderen rein Geweihten gedient hat, empfängt. So kommt die reine Schülernachfolge oder Parampara des hingebungsvollen Dienstes zu uns herab. Als Maharaj Rahugana den großen Weisen Yadabharat fragte, wie er die befreite Stufe des Paramahansa erreicht habe, antwortete ihm der Weise: Rahuganaitas tapasana jati na te jaya nirvapana krihatva na chandasana iva jalakshituya Vina Mahatparada Jobhishekam. O König Rahugana, man kann auf die vollkommene Stufe des hingebungsvollen Dienstes, das heißt die Paramahansa-Stufe des Lebens, nicht gelangen, ohne durch den Staub von den Füßen großer Gottgeweihter gesegnet zu werden. Und diese Stufe ist nicht zu erreichen durch Tapasya, die vedische Verehrungsmethode, das Eintreten in den Lebensstand der Entsagung, die Erfüllung der Pflichten des Haushälterlebens, das Chanten der vedischen Hymnen oder die Auferlegung von Tapasya unter der heißen Sonne, im kalten Wasser oder vor dem lodernden Feuer. Mit anderen Worten, Krishna ist das Eigentum seiner rein ihm bedingungslos ergebenen Geweihten. Und daher können nur Gottgeweihten einem anderen Gottgeweihten Krishna geben. Man kann Krishna niemals direkt erreichen. Sri Chaitanya bezeichnete sich daher als Gopi Bhatur Padakamalayo Dasa Dasa Mudasa. Oder den gehorsamsten Diener des Dieners des Herrn, der die Gopi-Mädchen in Vrindavan erhält. Ein reiner Gottgeweihter wendet sich daher niemals unmittelbar an den Herrn, sondern versucht vielmehr, den Diener des Dieners des Herrn zu erfreuen. Auf diese Weise wird der Herr mit ihm zufrieden. Und erst dann vermag der Gottgeweihte, den Geschmack der Tulasi-Blätter zu kosten, mit denen die Lotusfüße des höchsten Herrn bedeckt sind. In der Brahma-Sanghita heißt es, dass der Herr nicht dadurch gefunden werden kann, dass man ein großer Gelehrter der vedischen Schriften wird. Jedoch kann man sich ihm sehr leicht durch seinen reinen Geweihten nähern. In Vrindavan beten daher alle reinen Gottgeweihten um die Barmherzigkeit Srimati Radharani, der Freudenkraft Sri Krishna. Srimati Radharani ist das weichherzige, weibliche Gegenstück des höchsten Ganzen und sie mutet wie die Vollendung der irdischen weiblichen Natur ein. Der ernsthafte Gottgeweihte ist deshalb die Barmherzigkeit Radharani sehr leicht zu erreichen. Und wenn sie solch einem Gottgeweihten erst einmal Sri Krishna empfiehlt, eigentlich ist es Und wenn sie solch einen Gottgeweihten erst einmal bei Sri Krishna empfiehlt, nimmt der Herr den Geweihten sogleich in seine Gemeinschaft auf. Die Schlussfolgerung lautet daher, dass man sich mehr darum bemühen sollte, die Barmherzigkeit des Gottgeweihten zu erlangen, als die des Herrn, und dass man dadurch durch Wohlwollen des Gottgeweihten seine natürliche Zuneigung zum Dienst des Herrn wiederbelebt. Namam Vishnu Padaya Krishna Vestaya Bhutane Vinaya Vakti Yanta Vami Nishinamite Namaste Vashmate Gorakani Prachalime Nivishte Shashundahani Ashajani Shatane Jaya Shri Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Heute ist ein sehr besonderer Tag in unserem in unserer Satsanga-Woche. Es ist der Verscheidungstag von einem sehr großen Gottgeweihten namens Srila Bhaktivinoda Thakur. Srila Prabhupada bezeichnete Bhaktivinoda Thakur oft als den Pionier der Bewegung für Krishna-Bewusstsein im Westen. Und dann ist es Bhaktivinoda Thakurs Bemühungen so zu schreiben, dass Lord Chaitanya Philosophie und Praxis wiederbelebt wurde. In der Zeit, in der er erschien, also im 18. Jahrhundert, war aufgrund verschiedener Umstände, das Vaishnavatum oder die Gaudiya Vaishnava schon ein bisschen herunter, also die Verbreitung ein bisschen heruntergegangen, einfach weil die Beispiele für Gaudiya Vaishnava keine echten Beispiele waren. Es waren Menschen, die, wie ein Festplatz ist, gar nicht kritisieren, es waren keine guten Beispiele. Es waren Beispiele. Es gibt, dass Lino Fako wird als Gora Shakti angesehen, als die Energie Goras oder Gorangas, die wieder das Vaishnavatum belebte. Der zweite Verscheidungstag ist der Verscheidungstag von Gadadhara Pandit. Wir haben unten die vedische Panchatattva und auch Gadadhara Pandit ist dabei, der im Chaitanya Mahaprabhu, im Chaitanyas Lila erschien, oder Srimati Radharani war im Chaitanya Lila erschien als Gadadhara Pandit. Und heute dachten wir, den Tag so zu ehren, dass wir diesen Tag den Radharani-Tag nennen. Ihr wisst, wir haben jeden Tag eine besondere Persönlichkeit, bis auf gestern, wo wir versucht haben, uns mit dem Thema Mantra-Pasana, der Vertiefung über Krishna durch einen Mantra zu beschäftigen, oder durch Mantren. Der erste Tag war unser Nityananda-Tag, dann der zweite der Gauranga-Tag, und heute haben wir eben den Radharani-Tag. Das ist jetzt unsere Wahl, aber wie wir sehen, kommt es eben mit der spirituellen Bedeutsamkeit dieses Tages so richtig schön hin, also das passt. Ich möchte heute also ein wenig über Radharani lesen. Heute Abend dachte ich, eine kleine Gebetsstunde einzulegen. Ich habe so einige sehr schöne Gebete, die euch hoffentlich auch dir gefallen werden, herausgesucht. Vielleicht werden wir heute ein, zwei auch schon in der Morgen vorlesen können. So, gut. Hier in dieser Erläuterung macht Prabhupada einen sehr wichtigen Punkt, den ich gerne nochmal vorlesen möchte. Er sagt, dass man sich lieber über Vermittler an Krishna wenden sollte, als direkt an Krishna. Wenn wir über Vermittler gehen, werden wir wohl leichter von Krishna angenommen werden, als wenn wir direkt von Krishna angenommen werden. Ich glaube, wir haben mit diesem Punkt auf unsere Weise schon Erfahrung gemacht. Wenn man sich jemanden nähern möchte, der, sagen wir mal, bedeutende Eigenschaften hat, also nicht so ein Mensch, der unbedingt auf unserer Entwicklungsebene steht, sondern ein Mensch, der bedeutende Eigenschaften hat. Es ist gut, einen Vermittler zu haben, der ihn schon kennt. Um sich an Krishna zu wenden, ist es wichtig, einen reinen Gottgeweihten zu haben. Und, wie wir hier dann hören, sich durch die Freudenkraft Krishna, durch Srimati Radharani an ihn zu wenden. Ich will es nochmal vorlesen. In Vrindavan beten daher alle reinen Gottgeweihten um die Barmherzigkeit Srimati Radharani, der Freudenkraft Sri Krishna. Srimati Radharani ist das weibliche, ist das weichherzige, weibliche Gegenstück des höchsten Ganzen und sie mutet wie die Vollendung der irdischen weiblichen Natur an. Für ernsthafte Gottgeweihte ist deshalb die Barmherzigkeit Radharani sehr leicht zu erreichen und wenn sie solch einen Gottgeweihten erst einmal bei Sri Krishna empfiehlt, nimmt der Herr den Geweihten sogleich in seine Gemeinschaft auf. Wer ist Srimati Radharani? Und was ist unsere Beziehung zu Srimati Radharani? Diese Frage oder die Beantwortung dieser Frage soll den ersten Teil unserer Vorlesung ausmachen. Es gibt einen sehr schönen Schloka, Radha Krishna Pranaya Vikitir, der besagt, dass Srimati Radharani als die Energie Krishnas zu betrachten ist. Krishna hat so viele Energien, unbegrenzt viele Energien, die alle dazu bestimmt sind, ihm Freude zu bereiten. In der Bhagavad Gita machte Krishna Arjuna darauf aufmerksam, was er für viele Energien hat, selbst in dieser Welt. Er sagte zum Beispiel, dass eines seiner Energien die Frühlingsjahre Blumen tragen die Frühlingsjahreszeit, eine Energie drin. Eine andere Energie, in die schaue ich jetzt gerade rein, ist die Sonne. Weil ein Auge ist da. Die dazu bestimmt ist, dem Herrn Freude zu bereiten. Und auch uns Freude zu bereiten. Ich glaube, es ist einfach atmosphärisch eine ganz andere Qualität, in der Sonne zu sitzen. In der Vedenakademie als in so dem Nieselregen, dem fiesen Nieselregen. Unter den Flüssen ist Krishna, hat Krishna eine besondere Energie, Ganga Mai. Ganga, die ist bereit, ist in Freude zu schenken. Wenn ihr in die Ganga taucht, könnt ihr direkt mit Krishnas Energie Kontakt aufnehmen. Diese Energie ist so machtvoll, dass sie einen nicht nur körperlich, sondern auch spirituell von Verunreinigung befreit. Und schließlich, nachdem Krishna ganz viele Beispiele für seine Energien gegeben hat, sagte, was soll ich noch weiter erzählen? Es sind so viele. Alles hier in dieser Welt wird getragen durch einen Funken meiner Herrlichkeit. Er beschreibt also seine Energien als einen Funken, die von ihm ausgehen, ein Funken seiner Herrlichkeit. Und so geht Srimati Radharani auch von ihm aus. Aber es ist nicht nur ein Funken, der von ihm ausgeht, sondern wie wir hören werden, ist Srimati Radharani in einer ganz besonderen Kraft. Sie wird energetisch, wenn man von den, oder wenn man das als Energie gesagt hat, als die freudenspendende Kraft, die Kladini Shakti Bhutana angesehen. Das heißt, dass Krishna und seine Energien immer eins sind. So ist auch Krishna und Radharani eins, eine absolute Wahrheit. Doch um Rasa zu genießen, haben sie sich auf ewig geteilt, sodass ein Austausch möglich ist zwischen Radha und Krishna. Und dieser Austausch, den werden wir heute Abend nämlich besprechen. Ich möchte euch nämlich mein Lieblingslila zwischen Radha und Krishna heute Abend erzählen. Das wird sorgsam vorbereitet. Ich glaube, es wird euch Freude machen, in eurem Herzen davon zu hören. Hier möchte ich in einer philosophischen Lektion das auf einer anderen Ebene behandeln. Radha und Krishna sind ewiglich eins, aber sie haben sich trotzdem getrennt, um eben Rasa zu erfahren. Und das Beispiel, was uns versuchen soll, das zu schildern, wie etwas eins ist und doch verschieden, wie Radha, also eins ist mit Krishna und doch verschieden, ist das Beispiel vom Feuer. Ein Feuer brennt und aus ihm hervor geht das Licht. Wenn ihr euch dieses Beispiel einmal anschaut, Licht ist sicherlich eins mit dem Feuer. So ist das gut. Aber es ist auch wieder was anderes. Es ist eins und doch verschieden. So ist hier Mati Radharani eins mit Sri Krishna, aber doch verschieden. Oder ein anderes Beispiel ist Moschus. Moschus ist etwas, was von einem Moschushirsch oder Moschusochsen aus, sieht es aus, er wird aufgewonnen. Ich kenne es nur von der Hirsch, aber ich dachte auch, du Moschusochse. So, weil man liebevoll, aber doch kritisch sagt, du Moschusochse. So in diese Tiere oder Wesen produzieren also einen wunderschönen Moschusgeruch. Und dieser Moschus, dieser ganze Moschus, ist sicherlich eins mit dem Duft. Es ist untrennbar mit dem Moschus verbunden, dieser Duft. Also der Duft ist auch wieder was anderes. Ich kann diese Moschus, wie ist das? Ist das ein Öl oder was ist das genau? Wie sieht das aus?
Ein Sekret.
Ein Sekret ist es. Kann man hier haben und es verbreitet dann den Duft. So ist das Sekret hier, also Duft ist überall im Raum, wenn es ein starkes Sekret ist. Und so ist der Moschus doch eins und doch verschieden von dem Duft. So ist Krishna eins und Radharani doch verschieden. Diese beiden Beispiele werden in Chaitanya Charitamrita von Krishna das Kaviraj gegeben, um uns darüber zu informieren, wie Krishna und Srimati Radharani eins sind. Ich möchte euch noch einen anderen Punkt machen. Wir, die Lebewesen, haben sehr viel mit Srimati Radharani zu tun. Hier gibt es eine Vorlesung, auf die uns unsere Brahmanin Sadanandi aufmerksam gemacht hat, die von Srila Prabhupada, die ich euch bitte einmal sehr genau zu verstehen. Hier werdet ihr wahrscheinlich ein bisschen euch konzentrieren müssen, was ja auch als eine schöne Übung in einer Vorlesung ist. Also ich meine, ihr konzentriert euch die ganze Zeit, aber das ist das ist ein bisschen schwierige Philosophie. Es geht hier um den Begriff Prakriti und Purusha. Das ist ein sehr, sehr häufig gebrauchter philosophischer Begriff, der der vedischen Philosophie. Prakriti bedeutet zunächst einmal Natur. Natur im Sinne der Energie. Wir leben zum Beispiel jetzt in der niederen Prakriti, der niederen Natur, das heißt der materiellen Energie. Die heißt die Apara Prakriti. Und jenseits von ihr gibt es die höhere Natur, die spirituelle Natur, die ewig ist, voller Glückseligkeit und Wissen und die als die Paraprakriti bezeichnet wird. Beide Prakriti, sowohl die niedere als auch die höhere Prakriti, gehen aus von Purusha, Krishna. Diese beiden, die Energie und der Energieursprung, werden auch mit Attributen versehen. Die Prakriti gilt immer als weiblich, ist eine auch weibliche grammatikalische Form, wenn man mit dem Begriff. Auch im Deutschen haben wir das, die Natur und die Energie. Das ist eine weibliche Kraft. Und der Energieursprung ist Purusha. Sie werden männlicher, wird als männlich bezeichnet. Nun, weiblich und männlich werden hier nicht in dem Sinne gebraucht, wie wir diese Begriffe gebrauchen, das heißt geschlechtsspezifisch, sondern wird von einer bestimmten Kraft, sagen wir mal, einer anderen Betrachtung werden diese Worte gebraucht. Der Energieursprung, unter dessen waltende Kraft die Energie steht, wird als männlich bezeichnet. Also diese Eigenschaft des Kontrollierens, des Lenkens, des Waltens wird hier als männlich bezeichnet. Und die weibliche Kraft wird hier als das Gelenkte angesehen, deswegen in dem Sinne weiblich. Also nicht geschlechtsspezifisch, wie es ist in dieser Welt, sondern funktionell, wenn man es so sieht. Ich glaube, das ist klar, das ist nicht so schwierig zu verstehen. So, mit diesem kleinen Hintergrund, wie es diese vedische Philosophie sieht, möchte ich euch jetzt einen Abschnitt aus Prabhupadas Vorlesung in Bombay vorlesen, wo er über Srimati Radharani spricht, und zwar besonders darüber, wie wir Erweiterungen von Srimati Radharani sind, die Divas, die Lebewesen. Diese Prakriti ist die niedere Prakriti. Prabhupada spricht hier von der materiellen Prakriti, der materiellen Energie. Es gibt jedoch eine höher stehende Prakriti. Diese höhere Prakriti wird repräsentiert durch Srimati Radharani. Es gibt also Radharani und Durga. Radharani ist in der spirituellen Natur, nicht der höheren Natur, und Durga, die höchste Shakti in der materiellen Welt, ist von der niederen, übersiegt die niedere Prakriti. Beide Prakritis sind die Prakritis der höchsten Persönlichkeit Gottes. Aber eine Prakriti ist dafür bestimmt, diese materielle Welt zu kontrollieren. Und die andere Prakriti ist dafür bestimmt, die spirituelle Welt zu segnen. Durga ist dafür bestimmt, die materielle Welt zu kontrollieren. Und die andere Prakriti, die materielle Rani, segnet die spirituelle Prakriti. Wir gehören auch zu dieser spirituellen Prakriti, sagt Prabhupada. Wir sind Erweiterung dieser spirituellen Natur, dieser spirituellen Prakriti. Es ist so wie Srimati Radharani, die immer beschäftigt ist im Dienst des Herrn. Ona Aradate. Aradate, das ist Radharani. Und der Name Radharani ist von dem Wort Aradate gekommen. Aradati bedeutet Verehrung. So, dann überspringe ich mal ein bisschen und gehe weiter. Weil wir nun Erweiterungen sind, des spirituellen Lakshmi oder Radharani, ist es unsere Pflicht, Radharani zu dienen und durch Radharani Krishna zu dienen. Das ist die Bewegung für Krishna-Bewusstsein. Wir übersehen völlig diesen Punkt, sodass wir statt von Radharani zu lernen, wie wir Krishna dienen können, kontrolliert werden von der anderen Prakriti, der niederen Prakriti, der materiellen Energie. Durga, die in ihren 10 Händen starke Waffen trägt. Das ist unsere Position. Unsere Position ist also, wir sollten lernen von Srimati Radharani, Krishna zu dienen, weil wir Erweiterung der spirituellen Natur sind, und auch spirituelle Energie. Und wir sollten im Dienst Durgas, die uns zwingt, jetzt, arbeite, jetzt sei frustriert, jetzt sei blamiert, jetzt bemühe dich um fruchtbringende Tätigkeiten. Wir sollten aus dem Durga-Gefängnis herauskommen. Schön gesagt, ne? Wir werden auf ewig bedankt verpflichtet sein, dass sie diesen wunderschönen Absatz herausgefunden hat und sogar abgesetzt hat auf einem Computer. Super. Wir sind also Erweiterung von Radharani und wir sollten es lernen, von ihr zu dienen. Normalerweise ist es so, wenn jemand zum Krishna-Bewusstsein kommt, will er Krishna-bewusst werden. Das heißt, er dirigiert seine ganze Energie, sein ganzes Denken auf Krishna, um Krishna näher zu kommen. Wenn er ein bisschen geläutert ist in seinem Leben, dann passiert Folgendes, dass Krishna, der ihn sieht und in Radharanis Lager führt. Lern von Radharani, wie du richtig Prema Seva machst, wie du richtig dienst, voller Liebe. Denn sie ist meine liebste Devotin und sie kann dir das zeigen und dich mit mir verbinden. Krishna sagt also, oh, wie du willst mir dienen, das ist sehr neu, das ist sehr, sehr schön, aber diene Radharani. So lernst du richtig diese Sache zu machen. Deswegen sagen wir, erst Hare Krishna, mit Krishna Hare. Nicht erst die Energie Krishna, Radharani. Wir sagen auch erst Radha Krishna, nicht Krishna Radha. Oder Sita Ram, nicht Ram Sita. Oder was sagen wir noch? So, ne? Weil Krishna die höchste Persönlichkeit Gottes ist, ist es sehr schwierig, so sagt Prabhupada an einer Stelle, sich direkt an ihn zu wenden. Die Devotis suchen deswegen Zuflucht bei seiner mitleidserfüllten Natur, die repräsentiert wird durch Srimati Radharani, und beten immer zu Srimati Radharani um Krishnas Mitleid. Ein ganz praktisches Beispiel dafür, wie ein großer Devoti zu Srimati Radharani betet, ist der Srila Prabhupadas Vater, Gaur Mohan. Gaur Mohan lud ständig Sadhus oder Heilige bei sich ein, die er bewertete und die er versorgte. Und er hatte ein ganz besonderes Anliegen. Er sagte zu den Heiligen, bitte veranlasse, dass mein Sohn ein Devoti von Srimati Radharani wird. Diente die Hand und Fuß. Und dann sagt er, bitte, mach, dass mein Sohn ein Devoti von Srimati Radharani wird. Später, im Alter, hat Srila Prabhupada sich daran erinnert, wie sein Vater ihn ganz in die Obhut der Sadhus und dann Srimati Radharani gestellt hat. Und hat ein Gedicht geschrieben. Er hat gesagt, anders als so geht es nicht. Man muss unter dem Schutz Radharani stehen. Sonst kann ich nicht ins Deutschland Leben vorangehen. Er schrieb an einem Gedichtstück, meine lieben Brüder, meine lieben Schwestern, ihr könnt keinen Erfolg im Krishna-Bewusstsein bekommen, solange ihr nicht Srimati Radharani verehrt. My dear brothers, you cannot get any success in Krishna consciousness unless you worship Srimati Radharani. Das liegt daran, dass wir, sorry, ich blende euch mit dieser Uhr, das ist ja sehr unmöglich. Das liegt daran, dass wir immer die Kraft brauchen, die Kripa Bala, die Kraft der Barmherzigkeit, um uns der spirituellen Welt zu nähern. Wir werden uns niemals der spirituellen Welt durch eigene entweder intellektuelle Kraft oder manche denken vielleicht auch Körperkraft. Wenn ich einen gesunden Körper habe, dann habe ich einen gesunden Geist. Das stimmt sogar auf einer Ebene. Also Leute, die gesund sind, haben es einfacher mit dem Geist. Aber es stimmt nicht auf der Ebene, dass man durch einen gesunden Körper unbedingt spirituell fortgeschritten wird. So stimmt es nicht. Ja. Nein, du brauchst immer die Kraft von oben, um nach oben zu kommen. Ganz wichtig. Nicht wie ein Klimmzug. Du kommst in der Welt mit eigener Kraft nach oben. Aber um in die spirituelle Welt zu kommen, darauf zu spürtel. Gestern ist unser hochtalentierter Olaf hat mit diesem Prinzip uns einen Hinweis gegeben. Er ist durch eigene Körperkraft hochgekommen. Er ist geklettert auf einem ganz normaler sächsischer Berg. Olaf, in die spirituelle Welt wirst du nicht durch eigene Kraft kommen. Da brauchst du Barmherzigkeit. Kripa Bala nennt man das in Sanskrit. Und es ist etwas, was von, über das wir ja schon einmal gesprochen haben, im Fall von Miteinander. Diese spirituelle Barmherzigkeit, die einen in diesen Bereich bringt. Genauso nicht wie du mit dem Fahrrad nach Indien fliegen kannst, sondern ein Ding braucht ein Flugzeug, so braucht man gerade gar nicht Kraft. Prabhupada hat das einmal so ausgedrückt. Durch die Barmherzigkeit von Radharani können wir uns sehr leicht an Krishna wenden. Wenn Radharani uns empfiehlt, dieser Devotee ist sehr nice, dann akzeptiert Krishna mich augenblicklich, obgleich ich ein großer Dummkopf sein mag. Wir brauchen die Empfehlung von Radharani. Die Frage nun ist manchmal, wenn Radharani so als Energie Krishnas dafür sorgt, dass wir, die wir ebenfalls Energien Krishnas sind, wieder mit Krishna verbunden sind, warum wenden wir uns dann nicht ausreichend an Radharani? Das ist eine Frage, die ihr euch wirklich einmal fragen müsst. Solange der Mensch bedeckt ist von dem selbstbestimmten Ego, Aham Mameti, ich und mein, ich und meine Ideen und meine Wünsche und meine Pläne in dieser Welt, wird sich ein Mensch niemals an Radharani wenden können. Er wird immer unter der Kontrolle von der Durga-Shakti, der äußeren Energie stehen. Er macht sehr weit kommen in dieser materiellen Welt. Durch die Barmherzigkeit der äußeren Energie macht er in unglaubliche Bereiche hineinkommen. Aber er wird immer in dieser Welt bleiben. Mir fallen die Wissenschaftler ein, die doch wirklich, jetzt muss man wirklich sagen, einiges erforscht haben. Nicht? Also man wundert sich wirklich, die sind ganz schön weit fortgedrungen in Wissensbereiche. Aber sie werden niemals Zugang finden zu der spirituellen Welt. Erst wenn die Wissenschaftler spirituelle Wissenschaftler finden und sich nicht mehr der äußeren Energie, dem Ergründen und Erforschen der äußeren Energie anvertrauen, sondern der inneren Energie, Radharani-Energie. Dann werden sie weit kommen ins spirituellen Leben. Eine andere Frage, die ich aufwerfen möchte. Wer ist großartiger? Krishna oder Radharani? Weil dies ein heikles Thema ist und weil man da leicht Fehler machen kann, möchte ich mich hier